Sie haben einen Vorschlag gemacht für eine Grundgesetzänderung, wo Klimaschutz nicht drin vorkam. Eigentlich schon traurig genug an sich, ehrlich gesagt.
Eine Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse muss auch Klimaschutz berücksichtigen, meint Katharina Dröge von den Grünen. Union und SPD hätten das aber nicht getan, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen heute über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Katharina Schubkowski, Redakteurin der TAZ und spreche mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 14. März 2025 und wir haben folgende Themen für euch. Ein Sondervermögen Klima könnte laut einem Gutachten der NGO German Zero den Klimaschutz in Deutschland rechtssicher finanzieren und absichern. Dann sprechen wir über abrupte Wetterumschwünge, die Städte weltweit beeinflussen. Und zum Schluss geht es um Carsharing, das zunehmend genutzt wird und so ein paar tausend Tonnen CO2 einspart.
Am Dienstag soll der Bundestag, also noch der alte, noch amtierende Bundestag, über 2 Milliarden schwere Gesetzespakete abstimmen. Einmal über ein Sondervermögen für Infrastruktur und dann noch über eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Darüber habt ihr ja wahrscheinlich in den vergangenen Tagen sehr viele Nachrichten gelesen und gehört. Was dabei leider kaum eine Rolle spielt, ist das Klima, also die Finanzierung von Klimaschutz. Dabei wäre es ja durchaus denkbar, wenn man schon das Grundgesetz ändert für solche weitreichenden Finanzbeschlüsse, dann auch Finanzierungsmöglichkeiten für das Klima festzuschreiben. Denn es ist ja bekannt, dass für die notwendigen Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft und Infrastruktur ebenfalls viele Milliarden Euro fehlen.
Ja, die NGO German Zero hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das untersuchen sollte, ob das rechtlich machbar wäre und wie das funktionieren kann. Und dieses Gutachten wurde am Donnerstag vorgestellt und da kommen die Anwältinnen Roda Verheyen und Johannes Franke, die eben dieses Gutachten erstellt haben, zu dem Schluss, ja, das ist rechtssicher möglich, so ein Sondervermögen Klimaschutz von jährlich 2% des Bruttoinlandsproduktes einzuführen. Und es wäre auch sinnvoll, denn man könnte auf diese Weise Klimaschutz dauerhaft absichern und öffentliche Investitionen an den Schutz unserer Lebensgrundlagen binden.
Also der Ausgangspunkt für das Gutachten war die Feststellung, fast alle demokratischen Parteien sind sich mittlerweile einig, dass die in Deutschland notwendigen Zukunftsinvestitionen mit der Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist, nicht zu machen sind. Also fast alle demokratischen Parteien, heißt alle bis auf die FDP, aber die hat ja auch nichts mehr zu melden. Also selbst die CDU erkennt das Problem jetzt an. Deshalb gibt es ja auch die Pläne der wahrscheinlich zukünftigen Regierungskoalition aus Union und SPD für diese Grundgesetzänderungen zum Sondervermögen und zur Lockerung der Schuldenbremse. Wie vorhin schon gesagt, fehlt dabei aber die Klimafinanzierung. Und das ist wirklich kein kleiner Posten, der irgendwie locker mit aus dem Sondervermögen Infrastruktur finanziert werden könnte. Wie hoch der Investitionsbedarf beim Klimaschutz und der Klimaanpassung genau ist, darüber gibt es unterschiedliche Schätzungen. Aber es handelt sich mindestens um 100 Milliarden Euro pro Jahr Investitionen aus öffentlicher Hand. Private kommen natürlich noch dazu. Die aktuelle Finanzierungslücke beläuft sich laut dem Gutachten derzeit auf ungefähr 2% des Bruttoinlandsprodukts.
Ja, und das kann man auch nicht einfach so stehen lassen, denn Deutschland ist ja unter anderem durch den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2021 verpflichtet, Klimaschutz wirklich umzusetzen und Klimaneutralität herzustellen. Das war ja damals die Verfassungsbeschwerde von Fridays for Future und anderen. Nur ohne eine Reform der Schuldenbremse oder ein Sondervermögen Klima ist es eben unmöglich, diese Transformation zu erreichen. Man kann diese 100 Milliarden jährlich nicht einfach an anderer Stelle einsparen. Dazu ist es eben zu viel Geld. Die AutorInnen der Studie schlagen also vor, die Schuldenbremse entweder komplett zu streichen oder zum Beispiel Klimainvestitionen davon auszunehmen, ähnlich wie es derzeit für Verteidigungsausgaben geplant ist. Oder, was auch eine Möglichkeit wäre, wäre eine Rückkehr zur sogenannten goldenen Regel. Das heißt, dass staatliche Investitionen immer über Kredite finanziert werden dürfen, wenn sie langfristig dem Gemeinwohl dienen und zukünftigen Generationen zugutekommen.
Zum Punkt Sondervermögen sagt das Gutachten, sowas ist immer eine Notlösung. Aber an dieser Stelle, also beim Klimaschutz, wäre es durchaus sinnvoll. Man müsste dann eben den Zweck klar benennen, nämlich ähnlich wie beim Klima- und Transformationsfonds wäre das also die Transformation Deutschlands zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Volkswirtschaft. Und außerdem der zeitliche Bezugspunkt Klimaneutralität bis 2045, der müsste auch klar benannt werden. Und die Größe des Sondervermögens sollte eben auf jährlich 2% des Bruttoinlandsprodukts beziffert werden, was praktischer ist als eine absolute Zahl, weil es die Entwicklung von Wirtschaftsleistung und Inflation berücksichtigt. Im Gutachten stehen auch Formulierungen, wie man das dann als entsprechenden Abschnitt eines Gesetzestextes eben formulieren könnte.
Was nach den AutorInnen der Studie auch noch zentral wäre, wäre eine Regelung dafür, dass die Gelder dann auch wirklich bei den Kommunen ankommen, die den Klimaschutz vor Ort umsetzen müssen. Da wird es jetzt ein bisschen kompliziert und wir wollen auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber derzeit ist es eben so, dass der kommunale Klimaschutz weitgehend unkoordiniert durch die Kommunen selbst erfolgt, die dafür teilweise Förderprogramme des Bundes, zum Beispiel über den Klima- und Transformationsfonds, nutzen. Das Problem ist aber, dass die Anträge dafür teilweise sehr kompliziert sind oder oft auch nur teilweise bewilligt werden und die Kommunen den Rest selber zahlen müssen. Und daher wäre es eben gut, bei der Grundgesetzänderung gleich mitzubeschließen, dass ein Teil des Sondervermögens den Ländern direkt zugeteilt wird.
Und als letzten Punkt schlägt das Gutachten noch vor, Klimaschutz und Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Vor allem eben mit Blick auf die Finanzierungsschwierigkeiten der Kommunen. Das hätte den Vorteil, dass die strikte Aufgabentrennung zwischen Bund und Ländern durchbrochen würde und die Finanzierung von Maßnahmen leichter aufgeteilt oder einfach vom Bund übernommen werden könnte. Beim Küstenschutz zum Beispiel ist das schon so. Küstenschutz gilt schon als Gemeinschaftsaufgabe und kann dadurch einfacher finanziert werden. Aber wenn man das auf Klimaschutz und Klimaanpassung generell ausweiten würde, dann könnte das den Kommunen viel Planungs- und Finanzierungssicherheit bei ihren Klimaschutzprojekten geben.
Ja, du sagst würde und könnte. Das wird ja jetzt wohl nicht passieren. Der Bundestag berät ja heute, während wir den Podcast aufnehmen, erstmalig über die Sonderausgaben für Verteidigung und Infrastruktur. Und es ist nicht so wahnsinnig realistisch, dass zum Beispiel die Grünen den Klimaschutz noch in dem Umfang, wie es das Gutachten eben vorschlägt, in die Verhandlung bringen, aber rechtlich möglich und auch sinnvoll wäre es wohl.
Wir kommen zum nächsten Thema. Ich muss ein bisschen ausholen. Mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit leben derzeit in Städten und in den nächsten Jahrzehnten wird die Bevölkerung in Städten weiter wachsen. Bis Mitte dieses Jahrhunderts könnte die Zahl laut den Vereinten Nationen auf 70% steigen, also auf ein Niveau, wie wir es in Deutschland schon haben. Hier leben fast 78% der Menschen in Städten. Und weil mehr Menschen in Städten so konzentriert leben, stehen Städte in einem wechselseitigen Verhältnis zum Klimawandel. Einerseits ist hier der Ausstoß an Treibhausgasen höher, weil viele Menschen zusammenleben. Andererseits sind Städte aufgrund ihrer dichten Bebauung, der hohen Bevölkerungsanzahl und der Infrastruktur sehr verwundbar gegenüber extremen Wetterereignissen. Und um eins dieser Risiken soll es jetzt im Detail gehen, nämlich um extreme Wetterumschwünge zwischen Dürre und Überschwemmungen, die Städte zunehmend treffen.
Dazu hat die internationale Nichtregierungsorganisation WaterAid in dieser Woche eine Analyse vorgelegt, wonach extreme Wetterschwankungen bereits viele Großstädte weltweit treffen. Die Klimakrise verstärkt also im Grunde den Wechsel zwischen extrem trockenen und extrem nassen Phasen. Das konnte man zum Beispiel in der kenianischen Hauptstadt Nairobi beobachten. Dort hatten die Menschen über mehrere Jahre hinweg mit anhaltender Dürre zu kämpfen. Das hatte halt zur Folge, dass das Wasser knapp wurde, es Ernteausfälle gab und Rinder verendeten. Und im April 2024 setzten dann starke Regenfälle ein, die so heftig waren, dass mehrere Menschen in den Fluten starben. Aufgrund der Regenmassen starben auch weitere Rinder, die städtische Infrastruktur kollabierte und Wasser wurde verunreinigt, sodass Menschen davon krank wurden. Die Städte sind also eigentlich gar nicht auf diese schnellen Umschwünge zwischen Dürre und heftigen Regenfällen vorbereitet.
Der Bericht zeigt außerdem, dass extreme Wetterschwankungen schon heute viele Großstädte weltweit treffen und dass die Schwankungen sich innerhalb kürzester Zeit ereignen. Für den Bericht haben Forscher in 112 Städte untersucht, darunter die 100 am dichtesten besiedelten. 90% dieser Städte zeigen eine klare Tendenz entweder hin zu mehr Trockenheit oder zu mehr Regen. Oft passiert aber eben auch beides im Wechsel. Und diese schnellen Wechsel zwischen den Extremen machen es besonders schwierig für betroffene Gemeinschaften, sich darauf vorzubereiten und sich davon zu erholen. Solche Städte finden sich weltweit, von Asien über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu den USA.
Ja, und am häufigsten betroffen von diesen raschen Wechseln waren laut der Untersuchung Hangzhou in China, Jakarta in Indonesien und Dallas in den USA. Weitere betroffene Städte sind Bagdad, Bangkok und Melbourne. Und diese Städte erleben klimatische Veränderungen mit teils extremen Wetterereignissen. Michael Singer von der Cardiff University, einer der Autoren des Berichts, spricht hier von Global Weirding. Und der Begriff Global Weirding beschreibt die zunehmende Unvorhersehbarkeit und Extreme des Klimawandels, bei dem sich eben Wetterphänomene nicht nur verstärken, sondern auch in unerwarteten Mustern auftreten.
Das Problem daran, die Infrastrukturen in diesen Städten sind nicht auf diese abrupten und extremen Wechsel vorbereitet. Und so kann es dann eben passieren, dass die Menschen nur noch eingeschränkt Zugang zu sauberem Wasser, Sanitärversorgung und Nahrung haben und dass sich Krankheiten leichter ausbreiten. Das ist besonders in Städten mit schlechter Wasserinfrastruktur der Fall, wie etwa Karachi in Pakistan oder Khartoum in Sudan.
Ja, die Organisation WaterAid fordert deshalb, dass Städte sich besser auf Wasserkrisen vorbereiten sollten. Regierungen und internationale Organisationen sollten die Städte dabei unterstützen und ehrgeizige Maßnahmen für Klima- und Wasserschutz vorantreiben. Und außerdem sollte mehr Geld in klimaresistente Wasser-, Sanitär- und Hygienesysteme gesteckt werden, insbesondere für die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, also Frauen, Mädchen und marginalisierte Gruppen. Und die sollten eben auch in Schutzmaßnahmen einbezogen werden und aktiv an klimaresilienten Strategien beteiligt werden.
Zum Schluss gucken wir noch auf eine gute Nachricht. Und zwar nutzen immer mehr Menschen in Deutschland Carsharing. Und das nicht nur in den Großstädten, sondern die Angebote breiten sich auch in der Fläche aus und werden auch im ländlichen Raum genutzt. Also in immer mehr Gemeinden in Deutschland gibt es Carsharing-Anbieter. Das hat der Bundesverband Carsharing in dieser Woche bekannt gegeben. Genauer gesagt gibt es mit Stand vom Januar, wo das immer jährlich erhoben wird, 1231 Gemeinden, die weniger als 50.000 Einwohnerinnen zählen, in denen ein Carsharing-Angebot existiert. Das sind 104 Orte mehr als im letzten Jahr. Aber natürlich, je kleiner der Ort, desto weniger wahrscheinlich ist es auch, dass man dort ein Carsharing-Auto findet. Bei Gemeinden mit weniger als 20.000 EinwohnerInnen hat zum Beispiel nur jede 10. Gemeinde ein solches Angebot. Und man muss auch dazu sagen, dass es im ländlichen Raum eher nicht diese sogenannten Free-Floating-Angebote sind, wo du das Fahrzeug quasi spontan nutzen kannst, weil du es irgendwo, wo du gerade bist, einsammelst und an irgendeinem anderen Punkt wieder parkst. Das geht eigentlich nur in den Metropolen. Im ländlichen Raum sind die meisten Angebote stationsbasiert, also du musst das Auto an einem bestimmten Ort zurückgeben. Aber trotzdem, die gestiegene Zahl von Fahrzeugen, AnbieterInnen und NutzerInnen zeigt, dass solche Angebote auch in kleinen Orten und im ländlichen Raum immer mehr ankommen. Und das ist doch fürs Klima eine gute Nachricht.
Besser wäre es natürlich, wenn man gleichzeitig einen Rückgang der Anzahl der privaten Fahrzeuge verkünden könnte. Das ist aber leider nicht der Fall. Das Kraftfahrtbundesamt hat zwar noch keine Zahlen für dieses Jahr veröffentlicht, aber bis zum vergangenen Jahr ist die Anzahl der privat zugelassenen Pkw leider kontinuierlich gestiegen. Von daher ist das mit den Carsharing-Angeboten auch nur eine eingeschränkt positive Nachricht. Denn wenn die Carsharing-Angebote keine private Pkw-Nutzung ersetzen, sondern lediglich hinzukommen, ist das natürlich unter dem Strich fürs Klima eine schlechte Nachricht. Dann ist es höchstens eine gute Nachricht für Menschen auf dem Land, die dadurch mobiler werden. Aber wenn dann zum Beispiel der Druck sinkt, den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land auszubauen, verliert das Klima insgesamt.
Man kann allerdings auf der Positivseite noch verbuchen, dass der Anteil an Elektroautos unter den Carsharing-Angeboten wesentlich höher ist als unter den privaten Pkw. Also während er bei den privaten Pkw so bei 3,3% rumdümpelt, liegt er bei den geteilten Angeboten bei 20%.
Der Bundesverband Carsharing kommt auch trotz allem zu dem Schluss, dass der Ausbau des Angebots sehr wohl CO2 einspart und den Verkehr entlastet. Nach den Berechnungen des Verbands haben die geteilten Angebote zur Abschaffung von 127.800 privaten Pkw geführt und die Neuanschaffung von 64.800 privaten Pkw verhindert. Man geht dabei davon aus, dass jedes einzelne Carsharing-Fahrzeug im Schnitt fast 11 private Pkw ersetzt.
Das widerspricht nicht unbedingt den von uns vorhin genannten Zahlen, also der Tatsache, dass die Deutschen gleichzeitig immer mehr private Pkw kaufen. Denn es kann ja sein, dass der Anstieg dort, also bei den privaten Fahrzeugen, noch viel größer wäre, wenn es kein Carsharing gäbe. Davon muss man laut den Berechnungen des Branchenverbands ausgehen.
Der Verband bezieht sich bei seiner Kalkulation auch auf eine Studie des Bundesumweltamtes aus dem Jahr 2022. In der wurde berechnet, wie viele Emissionen eingespart werden, wenn Haushalte dank eines Carsharing-Angebots einen privaten Pkw abschaffen und danach ihr Mobilitätsverhalten ändern. Damit und mit den aktuellen Daten aus diesem Jahr kommt der Verband zu dem Ergebnis, dass Carsharing zur Einsparung von etwa 234.000 Tonnen CO2 pro Jahr geführt hat.
Der Grund sei, dass sich das Mobilitätsverhalten der Carsharing-Nutzenden ändere. Dass es nämlich dazu führe, dass NutzerInnen auch mal öfter das Fahrrad und den ÖPNV nutzen. Klar, wenn man sein privates Auto verkauft und stattdessen Carsharing macht, wird man wahrscheinlich unterm Strich weniger Auto fahren, weil einerseits die Kosten viel sichtbarer sind, wenn du halt jedes Mal direkt bezahlst und es andererseits natürlich auch ein bisschen umständlicher ist, als wenn du dein Privatauto vor der Tür stehen hast. Also nochmal zu den Kosten. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass Carsharing teurer ist als der Unterhalt eines privaten Autos, im Gegenteil. Aber es ist halt, wenn du direkt bezahlen musst, sichtbar, was jetzt dieser eine konkrete Weg mit dem Auto kostet. Und das ist halt verschleiert, wenn du 2-3 Mal im Jahr einen größeren Betrag für Versicherung oder TÜV oder Reparaturen hinlegen musst und es dann das restliche Jahr wieder verdrängen kannst.
Ja, und zu der Parkplatzsituation vor der Tür muss man vielleicht noch sagen, dass es natürlich sehr viele Parkflächen einsparen würde, wenn immer mehr Menschen auf ihr Privatauto verzichten und stattdessen geteilte Angebote nutzen würden. Da könnten natürlich Grünflächen frei werden und die wiederum wären gut fürs Klima.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung oder Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben und zwar an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Joachim Weller, der uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt hat. Vielen Dank.
Danke auch von mir. Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.